Wir sind dem Herrn jedes Mal dankbar, wenn wir kommen können und sein Wort hören dürfen. Aber je länger es dauert, umso tiefer wird die Sehnsucht in uns, das, was wir hören, zu erleben. Zu erleben, wie unsere Brüder und Schwestern am Anfang Gott erlebt haben. Wenn wir die Erlebnisse unserer Brüder am Anfang so vor Augen haben, dann meinen wir, dass wir zu kurz kommen. Wie ich heute hierüber kam, dachte ich tatsächlich ganz innig darüber nach, wie uns von Gott aus geholfen werden könnte. Jedes Mal, wenn ich die Bibel aufschlage, bin ich sofort in lehrmäßigen Themen. Das ist einfach eine Sache, die mir mitgegeben worden ist. Vielleicht schon von Kindesbeinen an, zumindest aufgrund der göttlichen Berufung, um lehrmäßig das Wort des Herrn zu bringen. Aber das ist ja nicht alles. Wir brauchen mehr. Wir brauchen eine Vielfalt von Diensten, um jeden Bereich, der zur Gemeinde gehört und speziell zu ihrem Aufbau, dass er wahrgenommen wird. Wenn ich an meinen geliebten Bruder Russ denke, dann denke ich an ein Wort aus Römer 12, ist es wohl, wem die Gabe des Ermahnens zuteil geworden ist, der beteilige sich am Ermahnen. Ihm ist es gegeben, uns in die Schranken zu weisen, so dass keiner rechts oder links ausschert. Denke ich an Bruder Schmidt, dann hat er wieder seinen Teil, um hier der Gemeinde zu dienen. Aber wir brauchen jetzt noch mehr, Brüder, stimmt's? Wir brauchen noch mehr. Wir brauchen die Hilfe des Herrn. Ich weiß nicht, ob wir noch viele Brüder brauchen mit vielen Gaben oder Aufgaben. Wir brauchen den Geber aller guter Gaben. Wir brauchen Gott, der sich uns so naht. Und jetzt die Frage, wie können wir das Volk Gottes dem Herrn nahe bringen? Und wie können wir erreichen, dass Gott sich uns naht, dass wir ihm nahe gebracht werden und er uns nahe treten kann, so dass es tatsächlich zu einer Begegnung Gottes mit seinem Volke kommt? Im Alten Testament, besonders in den Tagen Moses, hat er das Volk zur Stiftshütte gebracht, zum Zelt der Offenbarung gebracht. Und der Herr kam hernieder in dem Licht oder in dem Feuer und sprach, so dass Israel als das auserwählte Volk sich der bleibenden Gegenwart Gottes bewusst war. Sie brauchten nicht zu raten, ob Gott gegenwärtig ist oder nicht. Sie sahen es buchstäblich mit ihren eigenen Augen. Wenn der Herr herunterkam, wussten sie, jetzt ist er hier, jetzt ist er gegenwärtig. Jetzt antwortet, jetzt segnet er. Wie können wir es wissen? Es gibt ja unzählige Gottesdienste auf der Erde, und wie oft wird doch gesungen, Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten. Das wird überall gesungen. Aber wo ist Gott gegenwärtig? Ist er gegenwärtig? Dann offenbart er sich. Dann redet er und dann wirkt er. Und ich glaube, dass wir alle, die wir auf die völlige Wiedererstattung alles dessen warten, was am Anfang war und wie der Herr es verheißen hat, dass wir wirklich jetzt damit rechnen müssen, damit rechnen dürfen, dass er es tun wird. Offenen Herzens, offenen Geistes, ohne eigene Vorstellung, wie es werden wird, sondern dass es werden wird. Die eigenen Vorstellungen haben jedes Mal den Menschen nur im Wege gestanden. Nicht behilflich sind sie gewesen, sondern ein Hindernis. Ihr wisst ja, die Schriftgelehrten hatten in den Tagen Jesu ihre eigenen Vorstellungen, auch wie der Messias sein sollte, was er tun würde und so weiter. Und es kam alles ganz, ganz anders. Da sagte Bruder Brenim mal an einer Stelle, wenn ihr meint, alles richtig geordnet zu haben, dann wisst eins, dass ihr völlig daneben liegt. Als Menschen können wir das nicht, weil es eine göttliche Ordnung ist, die ihm allein überlassen bleiben wird bis ans Ende. Andererseits ist in der Heiligen Schrift alles klar und deutlich geordnet, hat seinen Platz und seine Zeit, und das Programm Gottes wird ohne jegliches Hindernis so ablaufen, wie Gott es bestimmt hat. Was uns Mühe macht, ist die Zwischenzeit, die Wartezeit, das Ausharren auf die Stunde, in der Gott sich offenbart. Und trotzdem haben wir ja das Recht, jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, Gott neu zu erleben. Er hat verheißen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Gott schenke uns eine solche Zuversicht zu ihm, eine Verbindung mit ihm, ein Vertrauen, eine Erwartung, dass er sich offenbart in all seiner Kraft. Zum größten Teil wird es uns allen wohl so gehen, dass wir uns eventuell mit eigenen Vorwürfen zermartern, anstatt im Glauben Gott zu ehren. Gott wird nur durch Glauben geehrt. Und wenn dann zu dem Glauben der Gehorsam noch dazukommt, dann wird Gott noch mehr geehrt. Durch Unglauben können wir Gott nicht ehren, aber durch Glauben. Abraham glaubte Gott, die Propheten glaubten Gott, alle, die Gott glaubten, ehrten Gott durch diesen Glauben. Und auch wir möchten glauben, wie die Schrift sagt, und von uns selber absehen und auf den Herrn schauen, der begonnen und der auch vollenden wird. Beim Hereinkommen hörte ich Bruder Schmidt das Wort lesen, wahrscheinlich war es Jesaja 56. Ich hatte die Angabe nicht mitgehört. Und wir merken, wie alles auf bestimmte Zeiten zugeschnitten ist. Jeder weiß, dass das uns vorgelesene Wort schon wieder auf das tausendjährige Reich zutrifft. Da ist die Rede vom Sabbat und so weiter. Würde nun irgendjemand kommen und versuchen, ein solches Wort, das für jenen Zeitabschnitt gedacht ist, heute hier einführen zu wollen, was würde er tun? Er würde Unheil stiften, er würde Dinge dahin ordnen wollen, wo sie nicht hingehören, vielleicht sogar den Sabbat einführen wollen oder gar die Beschneidung oder was immer auch. Wie dankbar können wir Gott da sein, dass er uns Gnade geschenkt hat, sein Wort richtig zu verstehen und an die Stätte zu setzen, an die es einfach gehört. Wenn hier geschrieben steht, wohl dem Menschen, der solches tut und dem Menschenkind, das hieran festhält, der den Sabbat beobachtet, so dass er ihn nicht entheiligt und seine Hand von jeder bösen Tat fernhält und so weiter. Ich kann es euch vorlesen aus dem letzten Kapitel des Propheten Jesaja, dass zu der Zeit alles Fleisch am Sabbat wieder anbeten wird und dass Gott das siebente Jahrtausend, wie er den siebenten Tag gesegnet und geheiligt hat, das siebente Jahrtausend segnen und heiligen wird und alles Volk wird kommen, um vor ihm anzubeten. Vielleicht lesen wir es gerade aus dem Propheten Jesaja, aus dem 66. Kapitel. Hier steht von Vers 23: Und es soll dahin kommen, dass monatlich am Neumond und wöchentlich am Sabbat alles Fleisch sich einfinde, um von meinem Angesicht anzubeten, so spricht der Herr. Wann wird das sein? Wie wir es eben schon gesagt haben, im tausendjährigen Reich wollte ich heute auf den Neumond warten und sagen, wenn der Neumond kommt, dann seid alle hier. Was würdet ihr dann zu mir sagen? So nicht, Bruder Frank. Seht ihr, alles muss dahin gebracht und geordnet werden, wo es hingehört. Monatlich am Neumond, wöchentlich am Sabbat wird alles Fleisch kommen, um den König aller Könige anzubeten, um Gott den Herrn aufzusuchen, der dann auf dem Zion wohnen wird. Ach, es ist etwas Herrliches, wenn wir so in die Gedanken Gottes, in den Heilsplan unseres Gottes hineinschauen, dann könnte man sich auf das Angesicht werfen und anbeten und sagen, Herr, wie treu, wie groß bist du, der du alles in einer so herrlichen Weise geordnet hast. Im Propheten Zacharia steht geschrieben, dass an jenem Tage der Herr der Einzige sein wird und König über alles Fleisch. Zacharia, Kapitel 14, Vers 9. Der Herr wird dann König sein über die ganze Erde. An jenem Tage wird der Herr, der alleinige Gott sein und sein Name der Einzige. Auch das ist ein sehr wunderbares Wort. Man könnte Vers 16 in Zacharia 14 weiterlesen. Hier steht, danach werden alle, so viele von sämtlichen Völkern, die gegen Jerusalem zu Felde gezogen waren und übrig geblieben sind, Jahr für Jahr hinaufziehen, um dort den König, den Herrn der Heerscharen anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Wollte ich euch heute einladen, das Laubhüttenfest zu feiern? Ich glaube, ihr würdet mich mit großen Augen anschauen. Seht, alles zu seiner Zeit, in der Verbindung, in die es hineingehört. Aber ich freue mich darüber, dass Gott am Ende als der Erhabene, als der Große und Allmächtige dastehen wird. Und alle Menschen, alles Volk wird sich vor ihm beugen müssen. Jedes Knie wird sich beugen. Jede Zunge wird bekennen, dass er der Herr ist. Und alles Fleisch wird kommen, um anzubeten. In dem Wort, das wir hier gelesen haben aus Jesaja 56, steht ja auch das vom Bethaus geschrieben. Und merkt ihr, dass der Herr sich die Freiheit genommen hat, als er damals in den Tempel hineinging und aufräumte und die Tische umstieß und ein wenig die Hiebe ausgeteilt hatte, da sprach er, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen und ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und er war zornig darüber und hat sie hinausgetrieben. Hier steht's im Propheten Jesaja 56, Vers 7. Die will ich zu meinem heiligen Berge bringen und ihnen Freude gewähren in meinem Bethause. Ihre Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen mir wohlgefällig sein auf meinem Altar, denn mein Haus soll ein Bethaus genannt werden für alle Völker. Aus diesem Text geht klar hervor, dass der Tempel wieder aufgebaut und dass zu der Zeit wieder Schlacht- und Brandopfer gebracht werden. Aber plötzlich wird man erkennen, der Herr ist dieses Opfer gewesen und geworden, das ein für allemal Geltung hat. Mein Haus soll ein Bethaus heißen. Vielleicht dazu noch Offenbarung 11, damit ihr wisst, dass der Tempel zu der Zeit aufgebaut sein wird. Ihr möchtet jetzt fragen, wie lange soll das alles noch dauern? Macht euch keine Sorge, es könnte sein, dass er schon vorgefertigt ist und nur noch aufgestellt werden braucht. Offenbarung Kapitel 11, Vers 1. Man gab mir dann ein Rohr, das einem Stabe glich, und gebot mir, mache dich auf und miss den Tempel Gottes, nebst dem Brandopferaltar und den dort Anbetenden. Also, wenn er gemessen werden soll, dann muss er da sein. Der Brandopferaltar ist da und die darin Anbetenden. Wir könnten jetzt zum Propheten Daniel gehen, das Schlacht- und Speisopfer abgeschafft und der Groll der Verwüstung an heiliger Stätte aufgerichtet werden wird. Und wie lange es dann von der Zeit noch wieder dauern wird, ihr könnt's ja nachlesen, im Propheten Daniel steht's einige Male geschrieben, was zu der Zeit geschehen wird. Daniel Kapitel 12 müsste es sein. Ich bin mit Sicherheit nicht darauf vorbereitet, ein solches Thema zu behandeln. Als erstes steht es schon mal in Daniel 9, und zwar von Vers 27 da. Und er während der Herr an ihrer Stelle und zur Vernichtung sich über die Verwüstung, Matthäus 24 gehen, wo der Herr ja manchen Abschnitt dargelegt hat, einmal schon die Zerstörung Jerusalems, die 70 nach Christus stattgefunden hat, als er sagte, wer auf dem Dache ist, der steige nicht herab, um noch seine Habseligkeit zu holen, sondern fliehet ins Gebirge von Judäa. Ich habe das irgendwo vor kurzem gesagt, dass aus dem Buch Josephus, eins der bekanntesten unter allen, die je geschrieben haben, in jener Zeit, er berichtet darin, dass keiner von denen, die an diesen Propheten aus Galiläa glaubten, sich in Jerusalem befunden hat, als es dem Erdboden gleichgemacht wurde. Denn der Herr hatte gesagt, wenn ihr Jerusalem vom Kriegsheer umlagert sehen werdet, dann merket, dass die Zeit gekommen ist. Und die Geschichtsschreibung beweist, dass alle, die dem Herrn geglaubt haben, verließen die Stadt und keiner war da von ihnen, weil sie sich an das Wort gehalten und daran orientiert haben. Als ich das las, habe ich mich herzlich und innig gefreut. Immer hat es Menschen gegeben, die sich an das Wort gehalten, daran orientiert haben. die es erkannt haben zu ihrer Zeit, dass sich jetzt erfüllt, was der Mund des Herrn geredet hat. Und sie sind dem Verderben entronnen. Genauso wird es jetzt sein. Viele mögen sagen, ach, mir genügt es, wenn ich gläubig bin. Ja, das genügt mir auch. Aber was schadet es, wenn ich noch über den Willen Gottes informiert werde? Was schadet es mir als gläubig gewordenem Menschen, wenn ich das prophetische Wort für diese Zeit erkenne? Doch bestimmt nicht. Warum sollen wir falsche Bescheidenheit und Demut an den Tag legen, wenn wir uns innig darüber freuen können, teilzuhaben an allen Worten der Heiligen Schrift, die auf unsere Tage zugeschnitten und für diese Zeit verheißen worden sind? Gerade darin wird doch offenbar, dass der Gläubige nicht nur gläubig ist nach eigener Fasson, sondern dass der Gläubige Gott glaubt. Merkt ihr, worum es geht? Viele Gläubige glauben, was sie glauben. Aber wer von all den Gläubigen glaubt Gott? Wer glaubt Gott? Das ist die Frage. Nicht wer glaubt, was er glaubt, sondern wer von den gläubig gewordenen glaubt Gott? Wer glaubt Gott in diesen Tagen? Der höre die Worte der Propheten für diese Zeit. Der höre das, was die Apostel verkündigt haben. Der lasse sich von Gott mit dem Wort in Übereinstimmung bringen. Und dann kann er vom Glauben reden. Doch es gibt verschiedene Arten von Gläubigsein. Die wahrhaft Gläubigen sind wie der Same Abrahams. Auch das haben wir gelesen. Galater 4, Vers 28 wohl. Ihr seid wie Isaak, Söhne oder Kinder der Verheißung. Lasst mich lesen, damit ihr wisst, dass es geschrieben steht. Es sind ja für uns nicht unbekannte Worte. Und trotzdem tut eine Wiederholung auch manchmal ganz gut. Galater Kapitel 4, 28. Ihr aber, liebe Brüder, seid nach Isaaks Art Kinder der Verheißung. Nicht nur gläubig geworden sein, sondern Kinder der Verheißung, die das Wort der Verheißung glauben, die den Geist der Verheißung empfangen, die so mit Gott übereinstimmen und durch das Wort und den Geist in alle Wahrheit hineingeführt werden. Sicher, manche, wie ich eben schon sagte, mögen sich damit begnügen, gläubig zu sein, gläubig geworden zu sein. Und dann ist auch gleich die Frage, sind wir biblisch gläubig geworden? Ich denke da an Paulus, unseren geliebten Bruder im Herrn, der durch göttliche Berufung hier und dahin zog, die ersten Reisen auch nach Europa machte, und plötzlich kam er nach Ephesus und traf dort Menschen, die gläubig waren. Und was war seine erste Frage? Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden wart? Und die Frage hat sie überrascht und sie antworteten, wir wissen noch nicht einmal, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Aber gläubig waren sie, wussten noch nicht mal, ob der Heilige Geist schon da ist, ob die Geistesausgießung schon stattgefunden hat. Aber gläubig waren sie, wussten aber noch nicht, dass der Heilige Geist ausgegossen war. Brüder und Schwestern, ich weiß nicht, wo wir uns geistlich befinden. Wir sagen alle, wir sind gläubig. Haben wir es erlebt, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde? Haben wir Gott erlebt, wie die Brüder und Schwestern Gott am Anfang erlebt haben? Sind wir durchdrungen worden vom Wort und Geist? Oder haben wir das Wort nur allein gehört? Dann ging die Frage noch weiter, weil der Apostel ja erstaunt war, dass sie zwar gläubig sind und auch schon die Einführung durch Johannes den Täufer mitbekommen hatten und doch eigentlich die Richtung wussten, in die gegangen werden sollte. Dann kam die Frage, ja, wie seid ihr denn getauft worden? Und dann stellte man fest, dass sie mit der Taufe des Johannes getauft worden waren. Dann sagte der Apostel, er hat nur mit Wasser zur Buße getauft, aber jetzt wird auf den Namen Jesu Christi getauft. Und wisst ihr, was das Schöne war? Kein Widerstand, keine Diskussion, keine Auflehnung, ein Einsteigen in die Offenbarung des Wortes und des Willens Gottes. Das ist ein Zeichen wahrhaft gläubig gewordener. Nicht in eine Diskussion, nicht dagegen, sondern einfach einsteigen, tiefer gehen durch die Gnade Gottes. Wisst ihr, an wen ich jetzt denke? Ich denke, in der englischen Bibel heißt es von Apollos, dass er ein Rechtsanwalt war. Und er war ja so mächtig in der Schrift, dass er alle schlagkräftig widerlegt hat. Es gab doch keinen, der ihm da so schnell das Wasser reichen konnte. Ihr könnt ja alles nachlesen in der Heiligen Schrift. Und wisst ihr, was geschah? Als Aquila und Priscilla ihn hörten und so begeistert waren von seiner Schlagfertigkeit, wie er den Leuten nachgewiesen hat, dass Jesus Christus der Messias ist. Und dann heißt es, und sie legten ihm die Lehre des Herrn noch klarer dar. Ein Mann schlagfertig, mit dem Wort konnte er umgehen. Und dann kommen zwei, die wissen ein wenig mehr. Sie waren schon tiefer geführt worden und legen ihm die Lehre des Herrn noch klarer dar. Und schon ging er mit. Er sagt nicht, habt ihr nicht gehört, wie schlagfertig ich die Sachen da behandelt habe, wie das Wort mir gegeben wurde. Er setzte sich plötzlich. Der vorher so schlagfertig Redende war nun der Zuhörende. Welch eine Gnade von Gott. Wenn Menschen, die schlagfertig reden können, sich da nochmal setzen dürfen, um zu hören. Wenn Gott Leute, die unter den Zuhörern saßen, ihnen was mitteilen dürfen durch die Gnade Gottes. Das kann es geben. Das kann es geben. Und wir sind offen. Ihr könnt euch ja an mein Zeugnis erinnern. Ich meinte auch schon mit 20 Jahren schlagfertig zu sein in der Heiligen Schrift. Ich sehe dort Bruder Alfred Borg, hier Bruder Reinhold Illing, einige, die mich ja aus den uralten Tagen kennen. Das Wort war schon immer so meine Sache. Aber als ich Bruder Brenham hörte, da war das alles aus. Da habe ich die Bibel nicht mehr so getragen. Vorher habe ich sie so unterm Arm getragen. Aber dann habe ich sie nur noch in die Hände genommen. Weil ich wusste, dass Gott hier einen Mann hat. Ein Mann von Gott gesandt mit einer Botschaft für diese Zeit. Kommen wir zu diesem Wort zurück, das wir gehört haben. Denn das steht im nächsten Kapitel noch etwas ganz Besonderes auch für uns. Hier heißt es in Jesaja 57, Vers 14, und er wird gebieten, schafft Bahn, bereitet einen Weg, räumt meinem Volke jeden Anstoß aus dem Wege. Denn so hat der Hohe und Erhabene gesprochen, der da ewiglich thront, und dessen Name der Heilige ist, in der Höhe und im Heiligtum wohne ich. Und bei denen, die zerschlagenen und gebeugten Geistes sind, um neu zu beleben den Geist der Gebeugten und zu erquicken das Herz der Zerschlagenen. Das möge Gott uns heute aus Gnaden schenken, eine neue Belebung durch den Geist Gottes im Geiste der Gebeugten und im Herzen der Zerschlagenen. Denn darin will der Hohe und Erhabene wohnen. Denn es steht doch geschrieben, hat nicht meine Hand das ganze Weltall geschaffen? Welch ein Haus ist es, das ihr mir bauen könntet? Und wo wäre die Ruhestätte für mich? Der Heilige und Erhabene wohnt nicht in einem Hause von Menschenhand erbaut, sondern in denen, die zerschlagenen Herzens und gebeugten Geistes sind, um was zu tun? Um immer wieder neu zu beleben den Geist der Gebeugten. Amen. Amen. Der Tröster nimmt Wohnung in uns. Dieses Wort, das bei uns als Tröster, es ist ein übersetzt wurde, es ist ein Vielbegriff, der da zusammengefasst wurde aus dem Grundtext. Er ist Tröster, er ist Beistand, er ist Anwalt, er ist Helfer. Deshalb sind die Übersetzungen so verschieden, weil in diesem einen ursprünglichen Wort alles enthalten ist. Er tröstet, er steht bei, er hilft. Und hier heißt es, um neu zu beleben. Deshalb nimmt er Wohnung. Auch Menschen, in denen Gott Wohnung genommen hat, können in Verzagtheit in Nöte geraten. Aber dann kommt der Geist Gottes uns zur Hilfe, dann tröstet, dann baut er auf, dann richtet er auf, dann belebt er neu den Geist der Verzagten und das Herz der Zerschlagenen, so dass niemand verschmachte. Denn hier steht es in Vers 16 geschrieben, Jesaja 57, Vers 16, denn nicht ewiglich will ich hadern und nicht immer da zürnen. Es müsste sonst ja jeder Geist vor mir verschmachten und die Lebensgeister, die ich selbst geschaffen habe. Merkt ihr, worum es geht? Nicht ewiglich will ich hadern, nicht immer da zürnen. Wollte Gott ewig zürnen, dann wäre es aus mit uns allen. Nein, er kann nicht ewig zürnen, weil er als der Ewige in die Zeit hineingekommen ist und selber Mensch wurde, um die Menschheit aus dieser ewigen Trennung herauszunehmen und in Christo mit sich selber zu versöhnen. So sehen wir das herrliche Wort erfüllt. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Auch darüber rätseln die Menschen, wie das sein konnte. Wir können es nicht erklären und wollen es auch nicht. Paulus, als ein solch großer Gottesmann, gab keine Erklärungen über die Gottheit. Er sagte, kündlich groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart im Fleische, gerechtfertigt im Geist, gepredigt den Menschen, gläubig angenommen und hinaufgefahren in die Herrlichkeit. Keine Erklärung, nur ein Statement, um dein englisches Wort zu gebrauchen, sondern einfach den Sachverhalt, den Tatbestand dargelegt und damit hatte es sich. Heute sind die Weisen noch damit beschäftigt, wie sie die Gottheit einordnen sollen. Sie können noch 1000 Jahre damit beschäftigt sein und werden es nicht vermögen. Es ist eine Offenbarung und wir müssen Offenbarungsboden betreten, ehe wir Zugang zur Offenbarung Gottes in Christo haben können. Und der größte Widerstand, dem wir begegnen, der ist in unserem Kopfe. Aber wenn wir dann doch den Spuren Gottes irgendwie folgen können und den Verheißungen, die er gab, dann wird es uns geoffenbart werden müssen. Es gibt keinen Menschen, der dem Herrn wirklich folgt, der dann aber in der Finsternis bliebe. Denn so steht's geschrieben, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Die wahre Nachfolge Jesu Christi, unseres Herrn, schließt mit ein, dass wir nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Da kommen wir schon wieder auf das herrliche Wort aus Jesaja 9, Vers 1 zurück. Die in Finsternis saßen, das Land Sebulon und Naphtali hat ein großes Licht gesehen, das Galiläa der Heiden. Warum? Der Herr war in ihrer Mitte. Er ist das Licht der Welt. Er hat ihnen das Wort gebracht. Er selber hat ja gesagt, ich bin das Licht der Welt. Er ist es, er bleibt es auch. Und wer ihm nachfolgt, kann nicht im Unklaren bleiben, kann nicht in der Finsternis bleiben. Nein, er wird das Licht des Lebens haben. Er wird von Klarheit zu Klarheit und von Erkenntnis zu Erkenntnis geführt werden. Räumet meinem Volke jeden Anstoß aus dem Wege. Da schreit meine Seele auf und spricht, Herr, lass mich wissen, wie das gemacht werden kann. Herr, lass mich wissen, was da zu tun sei. Räumt meinem Volke jeden Anstoß aus dem Wege. Warum? Gott will sich offenbaren. Er möchte sich kundtun. Jetzt soll aufgeräumt werden. Wenn im Hause aufgeräumt werden soll, ich habe irgendwo mal einen Besuch gemacht, noch nicht lange her. Und da sagte die Dame, hör bitte, schau dich nicht um, schau dich hier nicht um. Und es war auch gut, dass man sich nicht umschaute, denn es war wahrlich nicht aufgeräumt. Aber wenn nun aufgeräumt werden soll, dann bedeutet es, dass Dinge nicht da sind, wo sie hingehören. Dass irgendwie ein Durcheinander, dass einfach nicht alles geordnet ist, aufräumen. Dahin tun, wo es hingehört, raus, was nicht reingehört, rein, was nicht rausgehört, alles auf den Platz, auf den es gehört. Räumt auf, räumt meinem Volke jeden Anstoß aus dem Wege, denn so hat der Hohe und Erhabene gesprochen. Der da ewiglich thront, dessen Name der Heilige ist, in der Höhe. Und im Heiligtum wohne ich und bei denen, die zerschlagenen und gebeugten Geistes sind, um neu zu beleben den Geist der Gebeugten und zu erquicken das Herz der Zerschlagenen. Das brauchen wir heute alle. Ich weiß nicht, ob es einen unter uns gibt, der nicht eine Neubelebung nötig hätte. Und dann spricht unser Herr auch durch den Propheten Jesaja und dann im Neuen Testament, ein geknicktes Rohr wird er nicht abbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht erlöschen lassen. Nein, im Gegenteil, er wird neu beleben das Herz der Verzagten und wird das Recht hinaustragen. Lass es mich lesen, Jesaja 42, hier steht es in Vers 2, Jesaja 42, Vers 2. Er wird nicht schreien noch lärmen und seine Stimme nicht auf der Straße hören lassen. Ein geknicktes Rohr wird er nicht abbrechen und einen glimmenden Docht nicht erlöschen, getreulich, nicht auslöschen. Getreulich wird er das Recht kundtun. Die meisten haben dieses Wort nur im Neuen Testament gelesen, vielleicht im Lukas-Evangelium. Es steht schon im Alten Testament geschrieben. Und das ist hier die Stärke, die Gott uns aus Gnaden gegeben hat, dass wir das Alte Testament hinzunehmen dürfen. Ich weiß nicht, wer es war. Vor kurzem schrieb oder sagte oder telefonierte jemand, und sagte Bruder Frank, das Gewaltige an den Broschüren, die ich gelesen habe, ist nicht nur eine Darlegung, sondern der Nachweis, dass Altes und Neues Testament so haargenau übereinstimmt. Das hat mich überwältigt, das hat mich überzeugt. Das ist es. Altes und Neues Testament stimmen überein. Es gibt Menschen, die sagen, Gott war im Alten Testament der Zornige, der Gott, der die Menschen alles nachtrug. Im Neuen ist er ganz anders. Er ist derselbe. Nur ist ein Opfer dargebracht worden. Das Opfer auf Golgatha, um die Scheidewand wegzunehmen, um die Trennung aufzuheben, ja, um die Feindschaft wegzuräumen. Und deshalb hat sich Gott uns zugewandt. Dem Mose sagte er, mein Angesicht kannst du nicht sehen, wohl aber wirst du meine Rückseite schauen, denn niemand, der mein Angesicht sieht, kann leben. Im Neuen Testament hat uns Gott sein Angesicht zugewandt in Jesus Christus, unserem Herrn. Denn er ist es und war es ja, in dem Gott sich geoffenbart hat. Gott ist seinem Wesen nach Geist und ist deshalb allgegenwärtig zu jeder Zeit. Geoffenbart aber hat er sich in Jesus Christus, unserem Herrn, in sichtbare, in leiblicher Gestalt, als Gott mit uns, als Immanuel. Die meisten sind ja der Überzeugung, dass Gott so seine Hände im Himmel in den Schoß gelegt hat und hat Christus auf Erden leiden lassen. Nein, ganz so war es nicht, obwohl Gott als Geist im Himmel war und in Christus ebenfalls. So hat er Anteil an dem, was geschah. Denn Christus war Gott geoffenbart in menschlicher Gestalt. Obwohl auch da dürfen wir nicht tiefer hineingehen, sonst könnten wir stundenlang hier bleiben, um das zu betrachten. Es gibt ja genügend Bibelstellen in den Evangelien speziell, die ja Christus neben Gott zeigen, als den betenden, ringenden Menschensohn. Das war nicht Gott, das war der Menschensohn Jesus Christus. Das war der Herr, der Knechtsgestalt angenommen hatte. Oh, wenn die Menschen das einmal sehen würden, dass der Allmächtige sich entäußern musste, dass der Herr Knecht werden musste. Und deshalb spricht oder sagte unser Herr, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern dass er diene. Er wurde hundertprozentiger Mensch, ist in diese Welt hineingeboren worden. Und da geht die Schrift wieder in Erfüllung. Und das Wort wurde Fleisch, wurde Mensch und wohnte unter uns. In ihm hat Gott den Anfang der neuen Schöpfung von Söhnen und Töchtern gemacht. Man muss, wenn man den Heilsplan Gottes betrachtet, ihn zumindest von zwei Seiten anschauen, nämlich von der Seite Gottes zu uns her und dann von uns her zu Gott und dann die Begegnung Gottes mit der Menschheit in Christus sehen und erkennen, hier ist Menschheit und Gottheit repräsentiert für Gott und Mensch in einer Person, nämlich in Jesus Christus, unserem Herrn. Und dann jauchzt und jubelt mein Herz. Dann sehe ich gar keine Widersprüche. Dann sehe ich Ergänzung. Dann sehe ich Offenbarung. Dann sehe ich eine Vielfalt von Gedanken Gottes, die alle dazugehörten, um diesen großen Plan Gottes mit der Menschheit zur Ausführung zu bringen. Der Herr ist Mensch geworden. Als Mensch betete er. Als Mensch fastete er. Als Mensch war er müde und schlief und war hungrig. Als Mensch hat er menschliche Eigenschaften. Und deshalb steht es geschrieben, er ist in völlig menschliches Wesen eingegangen, um ein treuer hoher Priester für die Menschen zu werden, die zu Gott kommen würden. Halleluja, preis sei unserem Gott. Als unser Herr in der Geistleiblichkeit im Garten Eden wandelte, wo konnte er da den Schmerz spüren? Sein Leib war ein Geistesleib. Wie konnte er den Schmerz im Fleischesleibe verspüren? Und deshalb steht ja auch in Jesaja 53 im ganzen Kapitel diese Leidensgeschichte. Er wuchs auf wie ein Reis aus dürrem Erdreich, hatte keine Gestalt noch Schöne. Da wird er in seinem Leiden gezeigt. Und dann wird uns gesagt, das geschah um unsretwillen. Die Strafe war auf ihn gelegt, damit wir Frieden hätten. Er ist als Mensch dem Fleische nach für die Menschheit gestorben. Am Geiste Gottes lebendig gemacht damit wir als Menschen lebendig gemacht werden können durch die Auferstehung Jesu Christi, unseres Herrn. Versöhnung, Vergebung, Heil, Gottes Kindschaft und alles, was dazugehört. Soll darüber streiten, wer will, und soll's erleben, wem Gott dazu Gnade schenkt. Ich möchte nicht zu denen gehören, die da über gewisse Worte diskutieren. Ich möchte zu denen gehören, die Gott erleben, zu denen, die Anteil haben an dem, was er aus Gnaden für die Menschheit getan hat. Möge er uns alle gemeinsam segnen, uns helfen, uns beistehen, dass wir nicht nur die Worte der Schrift recht verstehen und mit Gottes Hilfe einordnen können. Er möge uns die Gnade verleihen, die Gnade im vollen Maß zu erleben, noch einmal zu erleben, was es bedeutet, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wes ich mich erbarme, des erbarme ich mich, dass wir es gemeinsam erleben könnten, was das so ganz und gar in der Praxis bedeutet, nicht nur in der Predigt gehört zu haben, sondern tatsächlich erlebt zu haben. Was es so sein mag, wem Gott gnädig ist, dem ist er gnädig, und wessen er sich erbarmt, dessen erbarmt er sich. Dass wir so diese Barmherzigkeit Gottes und diese Gnade Gottes in ihrer ganzen Tiefe, Höhe und Weite und Breite doch erleben könnten, um dann als Begnadigte von der Barmherzigkeit unseres Gottes Zeugnis ablegen zu können. Und dann möge aus Gnaden hinter dem Zeugnis, das wir ablegen, unser Leben stehen, das dann ebenfalls zu dem Zeugnis unserer Lippen als Zeugnis unseres Lebens dahinter stehen kann, so dass Worte und Taten übereinstimmen und der Herr, wie er verheißen hat, mit uns sein könnte bis ans Ende, ja bis er wiederkommt, um die Seinen, und dazu wollen und dürfen wir gehören, um die Seinen in die Herrlichkeit hinaufzunehmen. Er, der allmächtige Gott, belebe neu heute in dieser Stunde den Geist der Gebeugten und das Herz der Verzagten. Er richte das geknickte Rohr wieder auf. Er erbiege es gerade, damit das Öl wieder normal durchfließen kann. Ihr wisst ja, wenn irgendeine Zuleitung geknickt ist, dann mangelt es, dann ist der Zufluss unterbrochen. Wenn er aber dann wieder diesen Knick rausmacht, dann fließt das Öl wieder in die Lampe hinein und schon brennt sie und schon mangelt es nicht mehr. Wir gehen ja der Zeit entgegen, in der die einen haben und die anderen nicht genug haben werden. Möge Gott uns Gnade schenken, dass wir zu denen gehören, denen es an jenem Tage nicht mangeln wird. Wir glauben daran, dass der Herr sein Volk heimsuchen wird und dass er aus seiner Gemeinde, aus seinem Volke Beter zusammenrufen wird, wie geschrieben steht: Weib, ich sage dir, der Tag kommt, an dem man weder in Jerusalem noch auf einem heiligen Berge anbeten wird, sondern die wahren Anbeter werden Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Stellt euch vor, was das gäbe, wenn wir das heute in dieser Stunde so praktizieren könnten, dass wir Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten könnten. Dann wäre sein Haus ein Bethaus. Ein Bethaus. Gebete würden zum Throne Gottes emporsteigen und wir alle zögen froh von dannen. Ich glaube, dass er treu ist. Ich glaube, dass er nicht nur Verheißungen gegeben hat. Ich glaube, dass er sie erfüllen möchte. Heute erfüllen möchte. Heute will er das geknickte Rohr begradigen. Heute will er den glimmenden Docht wieder anfachen. Heute will er das Herz der Gebeugten und den Geist der Verzagten neu beleben, damit niemand zugrunde gehe, wie hier geschrieben steht. Sonst müssten ja die Lebensgeister, die ich geschaffen habe, vor mir verschmachten. Gott hat uns nicht geschaffen, dass wir zugrunde gehen sollten. Er hat uns nicht dazu zu einem neuen Leben wiedergeboren, dass wir verschmachten sollten. Nein, er hat uns dazu bestimmt, neu belebt zu werden, neu unser Vertrauen auf ihn zu setzen, neu seine Gegenwart zu erleben. Heute, in dieser Stunde, soll es geschehen. Nehmt es ernst und dankt dem Herrn für sein teures und heiliges Wort. Er wird es erfüllen, auch an dir. Nimm es als Verheißung an. Nimm es als ein direktes Reden Gottes mit dir an. Fühle dich angesprochen und sage einfach, Herr, heute hast du zu mir direkt gesprochen. Das Wort war an mich gerichtet. Ich nehme es jetzt an. Herr, hier bin ich. Hilf mir aus Gnaden. Tue, was du gesagt hast. Ich danke dir dafür. Amen.